Radio Hagen, der Podcast. Radio Hagen am Nachmittag.
Klar, Kinder sind unsere Zukunft, das werden wir sicher auch im anstehenden Kurzwahlkampf wieder hören, weil es ja eigentlich auch stimmt. Nur hakt es eben trotzdem an vielen Stellen, zum Beispiel in den Kitas, auch hier in Hagen. Dazu hat uns Desi was gesagt. Sie hat 2 Kinder in einer Hagener Kita.
So kann es nicht weitergehen, aber es gibt keine Stellschraube, an der wir, die Eltern oder die Einrichtung, aktiv drehen können. Die Nerven der Kinder, der Eltern und der Erzieher, Erzieherinnen liegen blank. Eltern fürchten um ihre Jobs, Kinder können nicht in den Kindergarten, Erzieherinnen und Erzieher spüren jeden Tag den Unmut der Eltern und keiner kümmert sich. Wir wissen einfach nicht mehr weiter und fühlen uns im Stich gelassen.
Wir wollen über die Situation sprechen. Meine Gäste sind zum einen Manuena Fornol, eine Mama.
Hallo.
Und die zuständige Dezernentin der Stadt, Martina Sottemann.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Eine kurze Einstiegsrunde vielleicht, Manuela. Was ist aus deiner Sicht das Schwierigste an der Lage jetzt vielleicht bei euch als Beispiel mal in der Kita?
Ja, das große Problem ist halt einfach diese durchgehende Notbetreuung. Also wir haben knapp seit 2 Jahren eigentlich mal eine Woche haben wir Normalbetrieb und dann wieder 2 Wochen Notbetreuung. Das ist halt einfach für die Erzieher und für die Eltern nicht mehr zumutbar. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Ich will gar nicht darüber reden, wie sich Eltern, alleinerziehende Eltern fühlen und welchem Druck die ausgesetzt sind. Aber ja, es muss sich auf jeden Fall was ändern, es muss was getan werden.
Wir wollen da auch über Ansätze vielleicht sprechen, die sich vielleicht ergeben. Frau Sottemann, was ist aus Sicht einer Kommune wie Hagen, die ja viel tut, dann trotzdem die größte Herausforderung?
Ja, es ist in der Tat die größte Herausforderung, das abzufedern und abzusichern. Wir haben natürlich im Bereich des Betriebes der Kitas Auflagen und Vorgaben, wann wir bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, um in eine Notbetreuung zu gehen. Die Kitas haben eine Betriebserlaubnis. Da wird festgelegt, inwieweit wir wann was machen können. Und natürlich ist es auch für uns, für die Kitas in unserer Trägerschaft, aber auch in der Trägerschaft der freien Träger und anderer Träger eine große Herausforderung, das tatsächlich abzuwickeln. Und natürlich können wir die Not und auch die Situation der Eltern und auch der Erzieherinnen und Erzieher, die das eben am Ende in der Kita alles umsetzen müssen, auch nachvollziehen.
Da sind wir uns auch einig und ich finde auf jeden Fall super, dass wir da offen drüber sprechen, Klartext reden und uns nicht anbrüllen, in die Köpfe kriegen, natürlich so wie es sein sollte, ganz zivilisiert. Und das machen wir in dieser Stunde hier bei Radio Hagen.
Radio Hagen, so klingt zu Hause.
Der Montagnachmittag, unsere Kita-Schwerpunktsendung hier bei Radio Hagen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Kinder sind unsere Zukunft. Vielleicht ist die Frage, warum wir es ihnen in der Gegenwart dann manchmal so schwer machen. Vielleicht fehlt die Lobby. Wäre ein Ansatz. Hier nochmal ein kurzer Erfahrungsbericht, den hat uns die Kim geschickt.
Bei uns im Kindergarten hier in Hagen sind jetzt ungefähr 60 Tage Notbetreuung dieses Jahr angefallen. Nur mal zur groben Einschätzung. Wir haben die Regel, dass Kinder, wo beide Eltern berufstätig sind, die Kinder in den Kindergarten bringen dürfen. Ich arbeite fast 25 Stunden die Woche als Krankenschwester im Nachtdienst, gelte daher nicht als voll berufstätig, als überhaupt berufstätig, wenn man das so sieht.
Das ist also Kims Beitrag. Wir können Einzelfälle jetzt natürlich nicht klären, aber es bildet einfach sozusagen das Gesamtbild, wenn alle was dazu beitragen. Manuela, nochmal vielleicht, ist ja jetzt fast Zeit für einen Wunschzettel, ne? Also so kurz vor Weihnachten. Was würde denn ganz oben auf deinem Kita-Wunschzettel stehen?
Auf meinem Kita-Wunsch würde ganz vorne draufstehen, dass sich diese Lage einfach endlich entspannt. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind seit 2 Jahren dabei mit dieser Notbetreuung und ich möchte auch, dass sich die Lage vor allem für unsere Kinder natürlich entspannt, aber auch für die Erzieher, die wirklich immer 100%, 150% geben und leider auch diesen Frust abbekommen von den Eltern. Und da muss halt einfach jetzt was passieren.
Auch für die wollen wir eine Lanze brechen, weil die ja sozusagen auch nicht sich das ausgedacht haben. Wir machen heute Notbetreuung und die bekommen häufig dann wahrscheinlich auch gestresste Eltern mit, die vielleicht den Frust dann auch dort abladen, ne?
Ja, genau. Also morgens, wenn dann die Nachricht reinkommt in die App, wir haben leider wieder Notbetreuung, dann ist es natürlich klar, dass die Eltern wieder auf 180 sind und ihren Frust im Kindergarten abladen. Ich meine, das sind auch die ersten, die sie natürlich sehen. Und Ich möchte aber wirklich, dass es jetzt mal da ankommt, wo es ankommen soll und dann, dass da auch einfach mal ein Ball ins Rollen gebracht wird und was passiert.
Frau Sautermann, wir sind auch ganz froh, dass Sie gesagt haben, ja, da bin ich bei, auch wenn das jetzt nicht im klassischen Sinne ein Gewinnerthema ist für jemanden, der dafür zuständig ist. Aber wir wollen ja jetzt auch den schwarzen Peter Ihnen nicht unbedingt mitgeben oder so. Vielleicht aus Ihrer Sicht auch mal, warum ist das eigentlich so, dass dieses System da so an seine Grenzen stößt? Vielleicht, weil es so komplex ist, Düsseldorf spielt mit, Berlin spielt mit. Warum hat es da eine Kommune vielleicht auch schwer?
Ja, es ist in der Tat so. Das ist kein einfaches Thema, weil am Ende verschiedene Ebenen, wir haben sie gerade alle genannt, da einen Einfluss haben. Die Vorgaben werden entsprechend gemacht. Die Kita-Finanzierung baut darauf, dass das Land Nordrhein-Westfalen uns einen entsprechenden Schlüssel natürlich auch als Gegenfinanzierung den Kommunen zur Verfügung stellt. Dieser Schlüssel ist gebunden an Personalschlüssel und diese Personalschlüssel sind fest vorgegeben. Und darüber hinaus müssen wir schauen, wie wir das umsetzen. Und in diesem Schlüssel sind natürlich bestimmte Effekte. Und ich kann natürlich auch sagen, der Frust der Eltern, der kommt auch bei uns direkt an, der kommt auch in dem zuständigen Fachbereich an. Und natürlich merken wir, dass das auch in den letzten 2 Jahren deutlich zugenommen hat. Also sowohl die Ausfallzeiten als auch die Notbetreuungszeiten haben seit Corona deutlich zugenommen. Wir hatten noch nie eine solche Welle wie in diesem Jahr. Sie ist sehr früh gekommen und das war noch gar nicht die Erkältungswelle, so dass natürlich das für die Eltern immer schwieriger wird und auch für die Erzieherinnen und Erzieher. Wenn ich mir auch einen Wunsch ausdenken darf, dann wäre es der Wunsch, dass auf Landesebene und auch auf Bundesebene, aber vor allen Dingen auf Landesebene, die Rahmenbedingungen entsprechend angepasst würden. Also dass man entsprechend mehr Personal vorhalten kann, um dann eben auch eine Betreuung sicherzustellen. Das ist aktuell leider nicht der Fall. Wir als Stadt für unsere städtischen Kitas haben bereits in der eigenen Finanzierung 20 Poolkräfte und ich würde mir natürlich wünschen, dass ein solches Konzept auch von Landesseite finanziert würde, dass man eben entsprechende Ausfälle besser kompensieren kann.
Brechen wir es nochmal ganz kurz runter. Sie haben es schon gesagt, 20 Leute in einem Pool, die eben so als Springer, könnte man sagen, fungieren. Und in Kita XY ist jetzt der Fall, dass so viele krank sind, dass dieser Schlüssel an Erzieherinnen und Erzieher nicht mehr abgedeckt ist. Also müssen da Springer hin. Aber irgendwann sind nicht mehr Springer genug da oder verfügbar.
Genau. Also eigentlich reicht auch dieser Pool nicht aus. Also nicht bei solchen Wellen, wie wir sie aktuell erleben. Ich meine, das erlebt fast gerade jeder an seinem Arbeitsplatz, wie viele Menschen aktuell krankheitsbedingt, erkältungsbedingt ausfallen. Und irgendwann reicht das natürlich auch nicht. Also es müsste ein deutlich höherer Schlüssel sein, um das dann tatsächlich abzudecken und diese Zeiten zu reduzieren. Und natürlich, da sind wir ganz bei den Eltern und würden uns das auch sehr, sehr wünschen, dass das flächendeckend gemacht wird, weil die Kita ist die erste Bildungseinrichtung. Und es ist wichtig, dass Kinder in diesen Einrichtungen auch entsprechend nach ihren Fähigkeiten gefördert und auch betreut werden. Und so würden wir uns das natürlich genauso wünschen. Wir sind allerdings, was die Rahmenbedingungen angeht, dann nicht immer derjenige oder diejenigen, die das ändern können.
Die Portokasse ist auch in Hagen nicht so gut gefüllt, dass man eben sagen könnte, dann nehmen wir mal was raus und stecken es da rein. Ist ja auch eine häufig geäußerte Sorge, dass eben in der Kita eigentlich ja schon früh Bildung stattfinden sollte, aber in so einer Notbetreuungssituation vielleicht dann doch die Verwahrung im Vordergrund steht.
Genau, also bei uns zum Beispiel ist das so, oder bei mir ist das so, ich habe ein Maxi-Kind, also ein Vorschulkind, der kommt nächstes Jahr in die Schule und für ihn ist es natürlich unheimlich wichtig, dass dieses letzte Kita-Jahr, ne? Also die lernen da ja unheimlich viel noch. Und wenn jetzt ständig Notbetreuung ist, dann finden auch die Maxi-Treffs zum Beispiel nicht statt. Und das ist natürlich auch, also erstens total schade, aber da fehlt halt einfach was. Und meistens durch den Alltag und sowas kann man das zu Hause auch gar nicht mehr auffangen. Abgesehen davon, dass man ja dann auch noch mal ein anderes Kind, also ich habe jetzt 2 Kinder, das andere Kind betreuen muss und so. Und das ist dann zu Hause auch einfach nicht mehr möglich.
Personal ist ein großes Thema. Wir reden gleich mal über einen Vorschlag, der aus Düsseldorf gekommen ist. Wer Gitarre spielen kann oder gut mit einem Schraubenzieher umgehen kann, vielleicht in die Kita. Da reden wir gleich drüber, über diesen Vorstoß von der NRW-Ministerin Paul. Hier ist Radio Hagen am Montagnachmittag und wir reden weiter über die Situation in den Hagener Kitas. Stichwort Personal ist schon gefallen. Ein paar Gedanken von Christoph dazu. Er hat einen Sohn in der Kita Wurzelzwerge. Grüße. Da läuft es offenbar ganz gut, der Betreuungsschlüssel passt. Die Elterninitiative ist sehr engagiert und ja, er selber arbeitet im offenen Ganztag und bekommt da natürlich auch viel mit.
Zum Thema Engpässen in Kitas ist mir aufgefallen, dass je weniger Personal in den Kitas ist, desto mehr sind die von Notgruppen betroffen, desto weniger resilient sind die. Wenn es mal zu Krankheiten kommt, die kommen sowieso in den Herbsttagen und auch einfach zwischendurch mittlerweile. Wenn man sich den Städteausbau ansieht, dann werden ziemlich viele Einrichtungen geöffnet, neu gebaut. Ich schätze, dass sich damit einfach die Erzieherdecke ausdünnt, weil die ihre Mitarbeiter verteilen. Und dann hat man natürlich kleinere Gruppen und weniger resilient in heißen Zeiten, ne?
Frau Sodemann, da sind ein paar Stichworte jetzt gefallen. Wir haben über das Thema Personal natürlich gesprochen und auch über diese, ich sag mal, Idee von NRW-Ministerin Paul. Ganz kurz gesagt, Musiker und Handwerker mit heranziehen, so als Ergänzungskräfte, die Messlatte so ein bisschen runterlegen für Fachpersonal in Kitas. Was haben Sie als erstes gedacht, als Sie davon gehört haben?
Das kann ich so einfach zu sagen, was man als erstes gedacht hat. Also aktuell ist es am Ende jetzt auch momentan eine Ankündigung. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wie sie das umsetzen. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir Menschen in den Kindertageseinrichtungen haben, auch als Hauptkräfte, die eine entsprechende Ausbildung haben. Das wurde ja gerade auch von dem anderen Beitrag deutlich. Also es geht schon darum, dass wir entsprechend Erzieherinnen und Erzieher mit entsprechenden Kompetenzen in den Kitas haben, dass man Ergänzungskräfte einsetzt und zusätzliche Kräfte zur Unterstützung. Es gibt in NRW dieses Alltagshelferprogramm. Mit diesem Alltagshelferprogramm, das nutzen wir auch, wo Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen den Kita-Alltag begleiten und unterstützen. Aber am Ende geht es schon auch darum, und das würde ich mir auch wünschen, dass man insgesamt den Fachkräfteschlüssel schon so mit ausbaut, dass wir auch genügend Fachkräfte in den Einrichtungen haben, die am Ende ja auch die Gesamtverantwortung tragen. Wenn Kinder abgegeben werden, übernehmen die Erzieherinnen und Erzieher die Aufsichtspflicht für die Kinder. Das ist vertraglich so geregelt. Und alle Eltern wissen das ja, die Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Und die Erzieherinnen und Erzieher nehmen diese Aufsichtspflicht wahr. Und deswegen wünsche ich mir, klar, man kann immer über zusätzliche Maßnahmen nachdenken und Ergänzungskräfte. Das wird ja im Schulbereich und im OGS-Ausbau auch überall gedacht und nachgedacht. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir vor allen Dingen auch bei den Fachkräften dann trotzdem nicht nachlassen und da auch entsprechend Menschen haben, die das auch gelernt haben und auch entsprechend ausgebildet sind.
Also Ergänzung vielleicht, aber es ist kein Ersatz für Fachkräfte, das kann es nicht sein. Ja. Manuela, musikalische Früherziehung ist eine gute Sache, Handwerken, ein bisschen mit der Hilti umgehen lernen, aber noch nicht im Kindergarten vielleicht. Was war dein erster Gedanke?
Ja, also eigentlich denkt man sich ja, das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also wenn man mich fragt, sollte man einfach die Ausbildung der Erzieher einfach nochmal attraktiver gestalten. Generell den Erzieherjob quasi auch. Was mir zum Beispiel auch einfällt, ist bei uns in der Kita ist halt auch, fällt auch unheimlich viel Bürokratie an. Also kann man das nicht irgendwie anders verteilen. Ja, man kann ja auch eine andere Fachkraft einfach, die nichts Pädagogisches gelernt hat, da einstellen, die einfach die ganze Arbeit übernimmt. Also da gehen ja auch so viele Stunden drauf, wo eine ausgebildete Erzieherin dann am PC oder am Laptop sitzen muss, die sich dann eigentlich auch um die Kinder kümmern könnte, was sie ja dann auch gelernt hat.
Dass sie sich um das Wesentliche kümmern kann,
ja.
Ne? Kurz mal der Hinweis, wie wichtig uns das Thema ist. Es ist jetzt halb. Wir lassen die lokalen Nachrichten jetzt einfach einmal ausfallen, weil uns das Thema wichtig ist und weil wir so konstruktiv und fair miteinander sprechen. Ein anderes Thema, was gerade angesprochen wurde vom Christoph, ist, ja, es sind ganz viele Einrichtungen dazugekommen, viele Plätze. Er hat jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass dadurch diese ganze Personalgeschichte noch brisanter wird. Ist da ein Zusammenhang?
Also am Ende statten wir natürlich auch die neuen Kitas genau nach den Vorgaben aus, die es entsprechend gibt. Und natürlich versuchen wir immer wieder auch neue Menschen zu akquirieren. Wir haben in Hagen relativ früh angefangen, diese praxisintegrierte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher aufzulegen. Das ist hier sehr früh passiert. Das ist für uns ein wichtiges Fund, weil wir dadurch tatsächlich auch Menschen mit fertigen Abschlüssen generieren, die wir dann auch bei uns in den Praxiseinsätzen schon hatten, die dann häufig auch bei uns bleiben oder in den Kitas der Stadt bleiben, also insgesamt auch bei den Trägern. Das machen ja nicht nur die städtischen Träger, sondern auch die freien Träger. Das ist wichtig. Natürlich ist es so, dass wir aktuell schauen müssen. Wir haben eben einen entsprechenden Ausbaubedarf. Es gibt noch ein anderes Feld, was auch auf den Personalschlüssel oder das Personal drücken wird. Das ist der OGS-Ausbau. Auch dafür braucht man Erzieherinnen und Erzieher. Das heißt, wir müssen natürlich Plätze schaffen, weil der Rechtsanspruch gilt. Und es geht natürlich darum, auch alle Eltern mit einem entsprechenden Platz zu versorgen. Gleichzeitig gibt es ab 2026 den Rechtsanspruch auf einen offenen Ganztagsbetreuungsplatz. Diesen Rechtsanspruch muss auch erfüllt werden und auch ausgebaut werden. Das heißt, wir müssen insgesamt natürlich sehen, und da bin ich ganz bei Ihnen, nämlich die Frage, wie ist der Erzieherberuf, wie attraktiv ist der, wie können wir Leute gewinnen, diese Ausbildung zu machen, wie können wir auch Seiteneinsteiger, Quereinsteiger gewinnen. Auch da denkt das Land über Konzepte nach. Im Schulbereich ist das auch schon passiert, wie man Seiteneinsteiger anders nochmal integrieren kann. Das wird im Kita-Bereich auch der Fall sein. Das geht aber leider alles, glaube ich, nicht so schnell, wie schnell wir auch den Ausbau brauchen.
Ja, warum sind Erzieherinnen und Erzieher keine Topverdiener, ne? Wir geben denen die Kinder für eine ganz lange Zeit. Wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, Manuela, du hast auch mal kurz überlegt, ob du nicht vielleicht sogar so einen Seiteneinstieg machst, weil es dir einfach liegt. Aber dir war es dann, was auch ja natürlich legitim ist, eine zu lange Strecke nochmal sozusagen.
Genau. Also ich bin jetzt auch 6 Jahre in Elternzeit gewesen und wollte mich umorientieren und habe gedacht, ja, Erzieher ist ja eigentlich ein schöner Job. Und habe mich da auch erkundigt, aber man muss tatsächlich auch einfach diese 3 Jahre Ausbildung machen. Und als Quereinsteiger hat man da quasi keine andere Chance, irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Jahre zu machen. Ne? Und ich kenne auch viele Mamas, die da bereit wären dazu, einfach, wenn es nicht so lange dauern würde. Ne? Und für mich war es letztendlich wirklich diese 3 Jahre nochmal Ausbildung, die einfach zu lange gedauert hätten.
Mit der Aussicht dann auch schön wenig zu verdienen am Schluss, ist vielleicht auch noch was. Aber wäre das vielleicht auch ein Weg, dass man, bevor man jetzt die Handwerker aus den Baustellen zieht und die in die Kitas, dass man vielleicht sagt, okay, vielleicht braucht man eine Art Erzieherausbildung light, die genauso qualifiziert ist, aber vielleicht 2 Jahre dauert statt 3?
Das wäre eine Möglichkeit. In anderen Feldern wird das ja auch schon gemacht. Diese Rahmenbedingungen sind tatsächlich Vorgaben, die natürlich auch, so leid es mir tut, auch nicht kommunal geregelt werden können, sondern die Vorgaben für die Erzieherinnenausbildung sind natürlich entsprechend auch Landesvorgaben. Und natürlich muss man schauen, was bringt jemand mit, was kann anerkannt werden. Auch Ihre Idee, die Frage, inwieweit entschlüsseln der Ausstattung andere Qualifikationen einberechnet werden für Verwaltungstätigkeiten, ja, was aktuell nicht der Fall ist. Also ich glaube schon, es gibt Stellschrauben, an denen man bei den Rahmenbedingungen etwas machen kann. Das Problem ist immer, dass wir hier vor Ort natürlich das auch weitergeben, auch anmerken. Wir nehmen auch gerne Anregungen auf. Wir sind ja auch in Elternrunden und auch in Tagen, die entsprechend in den Kitas gemacht werden, und man versucht da ja auch Anregungen aufzugreifen und es auch weiterzugeben, weil es ist ja nicht nur ein Hagener Phänomen, das ist ein Phänomen, was ganz Nordrhein-Westfalen betrifft, und natürlich und wird sich die Situation mit dem ganzen Ausbau auch noch des weiteren Systems, das wird natürlich immer drängender, da auch Antworten zu finden und dafür Lösungen zu finden, ob man so etwas mit einer verkürzten Ausbildung machen kann. Das sind alles Dinge, die man auf jeden Fall mitprüfen kann.
Das ist hier unsere Ideensammlung, und der Podcast, den wir dazu natürlich auch nochmal als Mitschnitt hochladen, der wird dann vielleicht die Runde machen bis nach Düsseldorf. Wir reden gleich auch über das liebe Geld. Natürlich ist auch ganz wichtiges Thema und manchmal auch eins, was weh tut. Gleich hier. 20:05 ist gerade durch. Montagnachmittag unsere Schwerpunktsendung in Sachen Kita. Und die Katrin habt ihr vielleicht in Nachrichten schon gehört, die hat noch was gesagt.
Was uns am allermeisten stört, natürlich neben der Häufigkeit, dass es wirklich häufig ausfällt, eingeschränkte Betreuungszeiten und Ähnliches gibt, ist, dass wir bei unserem Kind in der U3-Betreuung keine Notbetreuung haben. Also wenn da Mangel an Erzieherinnen und Erzieher ist, dann wird die U3-Gruppe sofort geschlossen. Es gibt, selbst wenn man einen Anspruch auf Notbetreuung hätte, keinen entsprechenden Platz für diese Tage.
Kann man sich als Mama oder auch Papa vorstellen, dass das natürlich dann ja wirklich eine Art Worst Case ist. Als nächstes kommt häufig in solchen Zusammenhängen dann der Satz, ja, und dann müssen wir auch noch so viel für den Kita-Platz bezahlen. Auch das ist natürlich total nachvollziehbar. Ich kann das aus Erfahrung auch sagen. Ich fand das auch immer relativ viel Geld, habe dann aber gedacht, gut, es ist für den kleinen Mann und vielleicht gut angelegt und so. Manuela, wie siehst du das Thema? Mit zwei Kindern müssen wir sagen, für das zweite Kind ist das eine ganz gute Regelung hier in der Stadt.
Genau.
Wie siehst du diesen Beitrag fürs erste Kind?
Ja, schwierig. Also gerade in diesen Zeiten, wo Notbetreuung halt wirklich normal ist quasi, ist es natürlich, also ich kriege das auch immer viel mit von den Eltern, die sagen, wir haben jetzt in einem Monat 3 Wochen Notbetreuung gehabt und das ist wirklich die Realität. Und dann muss ich auch noch zahlen. Ich meine, in Corona-Zeiten, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da hat man noch mal einen Teil zurückbekommen von den Beiträgen. Verstehe ich nicht, warum man es nicht einfach auch weiterhin so handhabt, weil es ist wirklich viel, was man da zahlt.
Der Kita-Beitrag. Vielleicht dröseln wir es ein bisschen auf. Das ist jetzt wieder das berühmte Nicht-Gewinner-Thema. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn man es mal aufdröselt. Also die, wie soll man es sagen? Herr Merz würde sagen, wahrscheinlich Mittelschicht oder ist egal. Also die relativ gut verdienen, zahlen auch einen sehr hohen Kita-Beitrag, glaube ich, bei uns in der Stadt. Andere Gruppen aber auch nicht. Also man muss es differenzieren.
Ja, die Beitragssatzung ist auch ein nicht ganz einfaches Thema, weil es tatsächlich eine sehr differenzierte Betrachtung gibt. Vielleicht erstmal im Grundsatz. Also die Kita-Finanzierung setzt sich ja zusammen, dass es erstmal einen Gesamtbetrag gibt, nur mal um die Zahl gehört zu haben. Das sind in Hagen fast 90 Millionen, die als Gesamtbetrag in die Kitas fließen. Wir haben davon einen Anteil, den das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt nach Vorgaben und Schlüsseln und die Stadt Hagen alleine übernimmt 40 Millionen Euro. Das finde ich ist vielleicht auch mal eine Zahl, die einem bewusst macht, dass da auch entsprechend Geld investiert wird. Dieser Beitrag setzt sich dann eben zusammen aus dieser Landesförderung, dessen, was die Stadt zahlt und die Elternbeiträge machen davon, von diesem Gesamtbetrag von knapp 90 Millionen Euro 9% aus.
Also wenn einer beispielsweise, sagen wir mal, 450 Euro Kita-Beitrag bezahlt, ist es nicht so, dass er damit diesen Platz komplett bezahlt? Muss man sich vielleicht auch vergegenwärtigen?
Das ist, wenn man mich ganz persönlich fragen würde, wäre ich ganz bei den Eltern. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, dass die Kitas wie das Schulsystem kostenfrei wären. Das ist meine ganz persönliche Meinung als Bildungsdezernentin, weil es einfach der erste Schritt in der Bildungsbiografie ist. Die Rahmenbedingungen geben aktuell was anderes vor. Es gibt 2 beitragsfreie Jahre. Im Koalitionsvertrag der Landesregierung stand ein 3. weiteres Jahr, was aktuell aber noch nicht umgesetzt ist. Da können wir vielleicht noch hoffen, dass das passiert, dann hätten wir 3 beitragsfreie Jahre. Das, was Sie gesagt haben, stimmt. Wir haben eine differenzierte Beitragsordnung. Es gab eine bewusste politische Entscheidung, die unteren Einkommen und die mittleren Einkommen ein Stück weit zu entlasten und mehr in die höheren Einkommen. Deswegen sind wir, was der Betrag angeht, ab wann ich Kita-Gebühren bezahle, ist bei uns vergleichsweise hoch. Also wann überhaupt erst Beiträge fällig werden, dann geht das nochmal gestaffelt hoch bis 80.000 Euro und dann passiert ein Sprung. Wir haben 23 verschiedene Einkommensstufen, daran sieht man, dass wir uns das nicht leicht machen in der Prüfung. Das ist eine sehr differenzierte Prüfung dann auch nach den Einkommensstufen. Und das andere, was Sie gerade schon gesagt haben, wir haben eine vergleichsweise sehr differenzierte auch Geschwisterregelung bis hin dann zur OGS, dass die eben auch noch mit betrachtet wird. Das haben andere Kommunen so nicht, so dass wir in den Bereichen immer differenziert hinschauen müssen. Und wie gesagt, persönlich kann ich alle verstehen, dass man sich wünschen würde, dass die Kita-Pflicht oder die Kita-Freigabe da wäre und dass wir entsprechend kostenfreie Kita-Plätze hätten.
Ja, selbst wenn Manuelas eines Kind schon in der OGS ist und das andere noch im Kindergarten, gilt das dann auch weiter mit dieser Beitragsfreiheit. Ist natürlich tatsächlich auch, das ist eine schöne Regelung sozusagen. Es klang gerade an, persönliche Meinung natürlich, eigentlich müsste es doch frei sein. Ja. Was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus, dass wir da nicht alle Kohle reinschmeißen, weil es für die Kinder ist?
Ja, was sagt das aus? Gute Frage. Es ist halt schwierig, ne? Also da, wo es eigentlich, wo das ganze Geld hinfließen sollte, weil das wirklich unsere Zukunft ist. Das passiert halt nicht und das ist schwierig. Familien werden quasi halt auch, es wird einem als Familie das Leben wirklich schwer gemacht, ne? Sowohl in Kitas, auch mit den Gebühren und irgendwann überlegt man sich dreimal, ob man wirklich auch eine Familie gründen möchte, weil halt einfach so viele Faktoren da auf einen zukommen. Das muss man erstmal alles stemmen.
Wir schauen mal auf die Uhr und haben gleich auch diese Stunde schon rum, haben schon über ganz vieles gesprochen. Der Wunschzettel ist ja schon angesprochen worden, ist ja wirklich jetzt langsam Zeit. gibt es denn etwas, was Hoffnung macht? Also wie sieht es jetzt erstmal vielleicht nochmal die Elternsicht, Manuela? Gibt es da Ansätze, dass du sagst, Mensch, die vielleicht auch dieses Team da in meiner Kita, das ist so engagiert, die machen alles möglich, was möglich ist und der Rest ist ja dann vielleicht hoffentlich mit Aufmerksamkeit zu erreichen.
Ja, also ich kann wirklich nur von meiner Kita sagen, wir haben super Erzieher, die wirklich auch jeden Tag 150% geben, die halt leider auch mal, wenn sie erkältet sind oder stark erkältet sind und krank sind, in die Kita kommen, weil einfach der Druck auch so hoch ist. Aber es kann halt einfach keine Lösung sein, zumindest keine langfristige. Und irgendwann sind halt wirklich alle Nerven am Ende. Und ich hoffe wirklich sehr, dass da schnellstmöglich was passiert.
Frau Sollemann, es ist ja immer, haben wir auch gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, so ein Wahltermin ist auch immer eine wichtige Sache. Dass jetzt in Berlin aktuell großartig was gedreht wird, können wir nicht unbedingt erwarten. Vielleicht in Düsseldorf, wenn die den Podcast hören. Haben Sie da große Hoffnung, dass sich in diesem Thema was bewegt, weil vielleicht der Unmut auch wächst? Oder denken Sie, es ist eben ein sehr komplexes, schwieriges System und die Hoffnung, die Sie uns machen können, ist begrenzt?
Also ich glaube schon, dass sich was bewegt, weil man merkt ja in Nordrhein-Westfalen durchaus, dass an verschiedenen Stellen darüber diskutiert wird und auch der Unmut, aber auch die Gemeinsamkeit zwischen Eltern, Trägern, auch Kommunen ist ja da, dass da etwas geändert werden muss oder es Verbesserungen geben muss. Also ich bin da gar nicht so hoffnungslos. Ich freue mich immer sehr zu hören, weil auch ich kenne das, dass unsere Erzieherinnen und Erzieher, aber auch bei mir in der Verwaltung, also die sich im Hintergrund um das ganze System kümmern, sind unheimlich engagiert dabei. Ich glaube, vielen es wird immer klarer, dass das die erste Bildungseinrichtung ist und dass wir alles tun müssen, damit die Kinder dort entsprechende Chancen bekommen und auch Chancengerechtigkeit. Das ist ja ein Thema, was gerne auch in Wahlkampfzeiten vorne steht. Aber auch tatsächlich arbeiten, glaube ich, sehr viele in dieser Stadt daran, um das umzusetzen. Nichtsdestotrotz, diese Lösungen kommen nicht so schnell. Das ist mir auch klar. Wir haben aber auch, und das macht mir auch Hoffnung, dass wir in dieser Stadt wirklich auch sowohl politisch als auch in der Verwaltung wirklich auch alles dran setzen, um in diesem Feld weiterzukommen. Also wenn ich mir den Ausbau angucke, ja, wir haben immer noch nicht genug, aber was da in den letzten Jahren passiert ist an 24 neue Kitas, die gebaut worden sind in dieser Stadt, natürlich reicht es trotzdem noch nicht und wir haben noch 11 weitere in Planung. Das sind alles Dinge, die mich schon darin bestärken, dass wir doch etwas optimistisch in die Zukunft schauen. Und am Ende lohnt sich auf jeden Fall der Kampf dafür, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass wir eine gute Situation haben.
Wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich möchte mich bei Ihnen beiden bedanken. Wir haben es geschafft, uns nicht in die Köpfe zu kriegen. Wir haben trotzdem aber Klartext gesprochen und Argumente ausgetauscht. Ja, und vielleicht sind wir tatsächlich ja auch alle gefordert, also alle im Sinne von unsere Gesellschaft. Kinderbuchautoren werden diskreditiert und so. Und vielleicht müssen wir da auch einfach nochmal deutlicher machen, dass die Kinder tatsächlich unsere Zukunft sind und dass das kein Wahlkampfspruch nur ist. Der eignet sich da ganz gut, so auf so Bühnen kommt das gut an. Aber die Umsetzung oder das in Umsetzung zu bringen, ist vielleicht dann noch besser. Und da können wir vielleicht mal auf Holz klopfen, dass sich da tatsächlich was bewegt. Ich danke Ihnen und ich danke euch natürlich da draußen auch fürs Zuhören. Und jetzt gibt's schon wieder hier was nicht so oft vorkommt. Denn jetzt gleich ist die Stunde zu Ende und wir haben kein Lied, was jetzt gerade läuft, sondern wir haben jetzt noch 7 Sekunden und dann ist die Stunde zu Ende. Hört euch auf jeden Fall den Podcast an, den laden wir gleich hoch. Schönen Abend.
Radio Hagen, der Podcast.